Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Stellenabbau bei der UBS ist eine schlechte Nachricht, speziell für Investmentbanker, die jetzt nicht mehr gefragt sind. Eine, die sich seit Jahren mit der Finanzkrise, globalisierten Unternehmen und dem Schicksal der UBS auseinandersetzt, ist der Journalist und Buchautor Philipp Löpfe. Der ehemalige Chefredakteur beim Sonntagsblick und dem Tagesanzeiger hat zusammen mit Werner von Tobel ein neues Buch veröffentlicht. Reiche Multis, arme Bürger, die unsoziale Kehrseite der maßlosen Unternehmensgewinne. So der Titel. Ivana Pribakovic hat mit Philipp Löpfe gesprochen am Tag des großen Stellenabbaus bei der UBS.
Das Tagesgespräch.
Die UBS stricht also 10'000 Stellen weltweit, rund 2'500 in der Schweiz. Philipp Löpfe, als Sie das gehört haben, was war Ihre erste Reaktion?
Die erste Reaktion ist logisch, man hat Verband mit den Leuten, Stellen verlieren, das ist etwas vom Schlimmsten, was man kann, einem kann passieren im Berufsleben. Das ist ja, man sagt, schlimmer als eine Scheidung. Und das tun dann die Leute mal primär zuerst leid, das ist ganz klar, das ist die normale Reaktion.
Es ist also jede sechste Stelle betroffen. Kann man da von einem Kahlschlag reden?
Ja, mindestens in einem Bereich. Es geht ja vor allem um den Bereich des Investmentbanking, der offensichtlich sehr radikal zurückgefallen ist. Also im Investmentbanking ist es tatsächlich ein Kahlschlag, ja.
Sie haben ein Buch geschrieben und der Untertitel von Ihrem Buch heisst «Die unsoziale Kehrseite der masslosen Unternehmensgewinne». Die Entlassungen. Kann man sagen, ist das eine Folge von diesen Exzessen von den letzten Jahren bis hin zu der Finanzkrise?
Ja, das betrifft das Investmentbanking, ist es sicher so. Da hat es in den letzten, bis zur Krise, vielleicht auch jetzt, sehr grosse Exzesse gegeben. Also Investmentbanking ist ja an sich nicht schlimm. Das Investmentbanking ist im Prinzip eine Art Unternehmensberatung. Man tut Firmen helfen, sich im Ausland Partner zu suchen, sich zu mergen und also sich und so Sachen. Gegen das ist nichts einzuwenden. Aber früher ist das Investmentbanking auch rein auf Honorarbasis erfolgt. Also, dann ist es eigentlich etwas wie ein Anwaltsbüro oder eine Unternehmensberatung. Gegen das ist nichts einzuwenden. Aber in den letzten Jahrzehnten ist Investmentbanking ist der sogenannte Eigenhandel. Das ist eigentlich nicht nur so spekulieren mit fremdem Geld. Ist riesig gross geworden. Die komische Derivate, wo auch Massenvernichtungswaffen und Giftmüll genannt werden, sind entstanden. Und diese Sachen, die sind einfach auch volkswirtschaftlich nicht nötig. Man sieht gar nicht mehr, das ist einfach ein Casino. Und das braucht es nicht mehr.
Von diesem Teil tut sich ja die UBS jetzt trennen.
Ja.
Ich höre raus bei Ihnen, das ist der richtige Entscheid. Natürlich.
Ja, natürlich, das ist völlig der richtige Entscheid, weil Sie haben ja nur Geld verloren dabei. Es ist ja gar nicht mal rentabel gewesen.
Der Teil des Investmentbanking hat die grossen Gewinne gebracht, mit dem grossen Risiko, aber eben auch die Verlust. Kann man jetzt sagen, die Banken haben es eingesehen, sie gehen zurück zu der Vernunft, oder muss man eher denken, die Personalkosten sind bei den Banken einer der grössten Aufwandsposten und darum sind sie jetzt besonders geeignet zum Sparen?
Nein, es ist, glaube ich, eine Mischung vor allem. Es ist sicher einerseits vernünftig aus dem Investmentbanking aussteigen, weil, wie gesagt, die UBS hat ja gar nichts damit verdient. Sie hat unter dem Strich sogar einen verloren. Es ist wahnsinnig kapitalintensiv. Jetzt gibt es neue Bankenregeln, wo man mehr Eigenkapital muss unterlegen. Es würde immer kostspieliger werden. Es macht businessmäßig auch kein Sinn mehr, in diesem Bereich zu bleiben. Und zudem, wie gesagt, das Investmentbanking ist volkswirtschaftlich. Was jetzt gemacht wurde, ist nicht mehr sinnvoll. Ich sehe den Sinn nicht mehr. Also von daher ist es ein bisschen beides. So.
Wohin geht jetzt ein arbeitsloser Investmentbanker? Also viele glauben ja, also das Vorurteil ist, die sind ja alle reich geworden.
Wenn es Investmentbanker betrifft, sind viele tatsächlich sehr reich geworden. Die haben auch, gut, einen jungen Investmentbanker, die sind ja sehr oft, das sind so die besten Abgänger von ETH Maschinenbau und Physiker und so, die werden auch kein Problem haben, einen neuen Job zu finden, denke ich, die meisten. Vielleicht einer, der schon ein bisschen gegen 50 gesteuert, aber der hat dann vielleicht genug Geld, dass er auch aussteigen kann. Also man muss wahrscheinlich nicht so mit den Investmentbankern verbarmen haben, aber ich nehme an, nur ganz einen kleinen Teil von den 2'500 Leuten, die entlassen werden, sind Investmentbanker in dieser Kategorie. Ein grosser Teil ist, so vielleicht gehört, das sind IT-Leute und so. Und für die ist es natürlich sehr, sehr hart, das ist klar. Also mit denen, für die wird es sehr viel härter. Ich glaube also, man muss nicht so mit den Investmentbankern, um die muss man sich nicht so Sorgen machen, als um die anderen. Und das ist sicher der grosse Haufen. Ja.
Man weiss ja noch nicht genau, wie viele von diesen 2500 Stellen, die abgebaut werden, dann effektive Kündigungen werden. Sie, also es hat ja geheissen, man versuche das mit natürlicher Fluktuation und etc. zu ersetzen. Da hat die Geschäftsleiterin vom Bankpersonalverband, Denis Scherwe, am Sonntag noch gesagt, dass sie wollen vermeiden, dass die Kleinen den Preis für die Geschäftspolitik der UBS zahlen müssen. Also die IT-Leute wären in dem Sinn so die Kleinen.
Ja, die Kleinen, sie sind, die melden einfach jetzt im Prinzip, das sind die, die eigentlich in seiner Abteilung geschafft haben, die nicht mehr gebraucht wird. Und darum der Job fährt. IT-Leute sind auch nicht, sind auch, klein ist auch, sind auch gut zahlte Leute in der Regel, das ist schon so.
In Ihrem Buch versuchen Sie auch aufzuzeigen, dass die Finanzindustrie, die Banken, die Gewinner sind bei dieser Umverteilung von Geld von unten nach oben. Und in dieser Umverteilung, auf das gehen wir nachher noch genauer ein, werden nicht nur Kunden benachteiligt, sondern auch Angestellte. Und da schreiben Sie, in keiner Branche seien die Löhne so ungleich verteilt wie bei den Banken. Warum ist das so?
Also eben, es betrifft wiederum vor allem das Investmentbanking, wo es so eine sogenannte Starre gibt. Das ist einfach so ein bisschen wie, da hat es Ronaldos und Messis und die einfach unglaublich viel verdienen, wahnsinnige Boni abziehen, die sich selber auch so als Master of the Universe bezeichnet haben. Dort hat es einfach ein extrem ungleich gegeben, weil das sind sogenannte Starre gewesen, die es eigentlich nur in den Banken in dem Sinn gibt. Ja, und darum haben die auch so extreme Differenzen gehabt. Dort. Also dort kann es sein, dass irgendein Investmentbanker, was weiß ich, zweistellige Millionenbetrag hat oder der Brandon Duge von der CS hat ja mal 70 Millionen Bonus bekommen. Das ist eigentlich nicht typisch für den Rest der Industrie. Ja.
Und jetzt das grössere Bild angeschaut, kann man dann sagen, dass Banken stärker sind im Vergleich zu früher? Dass ihre Position stärker ist?
Ja, generell hat der Finanzsektor sich in den letzten 30 Jahren sicher sehr, sehr ausbreitet, ist sehr viel wichtiger geworden. Man kann sie eben, und das ist ja heute gerade die grosse Frage, wie kann man den aufblähten Finanzsektor wieder quasi zurückdämmen? Und was jetzt die UBS macht, ist natürlich ein Schritt in die Richtung, das ist klar. Insofern ist das auch der richtige Schritt, ja.
Schauen wir nochmal zurück, wie ist es überhaupt möglich geworden, dass der Finanzsektor so quasi vom Diener zum Herr über die Industrie geworden ist?
Also man muss vielleicht mal sehen, dass sich in den letzten Jahrzehnten oder Jahren hat eine Entwicklung eingesetzt, die irgendwie eine Art wie Volkswirtschaft auf den Kopf gestellt hat. Also grundsätzlich ist es so, dass Leute sparen und das Geld den Unternehmen zur Verfügung stellen, die investieren und dann wird das Unternehmen produktiver und dann profitieren alle, der Sparer kommt Zins über und das Unternehmen hat eine bessere Fabrik. Heute haben wir aber dank der globalisierten Situation, dass die multinationalen Konzerne, die brauchen gar kein Spargeld mehr. Die haben so viel Geld heute, dass sie endlich die Banken gar nicht mehr brauchen. Und dass sie im Gegenteil nicht mehr Geld die Banken brauchen, um Kredit zu holen, wo sie nachher brauchen, um ihre Firmen auszubauen, sondern dass sie im Gegenteil vor uns Geld haben, wo sie auch noch investieren. Und dass Banken fast müssen, das ist in Amerika extrem der Fall, die Banken müssen Konsumenten finanzieren, damit die überhaupt die Produkte noch kaufen können. Das ist eigentlich wie Wasser, das bergauf ausfließt. Das ist nicht typisch. Das ist auch nicht sinnvoll. Und in dieser Situation haben natürlich Banken sehr, sehr profitiert davon.
Und das, die Zahlen von der UBS heute, ist jetzt das Quittung für die Fehlentwicklung?
Ja, das kann man ein bisschen als Quittung sagen. Ja, das ist richtig, ja.
Nochmal zurückschauend auf den Bankenplatz Zürich. Was bedeutet jetzt die doch happigen Entlassungen und Stellenstreichungen für den Raum Zürich?
Also der Finanzplatz Zürich befindet sich offensichtlich im tief gegründeten Umbruch. Die Schweizer Banken haben sich entschlossen, also vor allem die UBS, CS, glaube ich noch nicht so, wieder mehr auf das Vermögensverwaltungsgeschäft setzen. Die Schweiz ist ja heute schon, glaube der grösste Vermögensverwalter auf der Welt überhaupt. Also mehr das Private Banking und all das. Und die Abenteuer ins Investmentbanking, wo sie immer eigentlich nur blutige Nase geholt haben, zu unterlassen. Also, und das hat natürlich auch eine tiefgreifende Restrukturierung von der Bank selbst zur Folge. Es wird eine andere Bank sein, ein paar Jahre offensichtlich, ja.
Da höre ich raus, dass Sie das gut finden. Was heisst es denn volkswirtschaftlich aus Sicht vom Kanton Zürich, wenn so viele Stellen nicht mehr rum sind?
Ja, gut, wenn die Umwandlung klingt, dann kann es sein, dass man in Vermögensverwaltung da die neue Stelle schafft. Und wenn das sollte klingen, ist es volkswirtschaftlich sinnvoll, weil man muss sehen, volkswirtschaftlich ist die UBS auch eine Gefahr gewesen. Wir haben vor ein paar Jahren die Bank müssen in höchster Not treten. Der Staat musste 6 Milliarden Kredit erteilen, Steuergelder notabene. Die Nationalbank hat quasi müssen, glaube ich, über 40 Milliarden sogenannte Giftpapiere übernehmen. Also die Banken sind auch zu gefährlich geworden. Und gerade die beiden Grossbanken haben im Investmentbanking ein Risiko gefahren, das für die Schweiz im Prinzip fahrlässig war. Also ich meine, die UBS hat zu den schlimmsten Zeiten ein Verhältnis gehabt von Eigenkapital zu Fremdkapital von 1 zu 52. Das ist der schlimmste Hedgefonds hat das nicht. Also das war kriminell aus heutiger Sicht. Oder? Also die sind auch wahnsinnig riskante Sachen, die sind die eingegangen. Also so gesehen ist es volkswirtschaftlich wahrscheinlich langfristig eher besser, was du jetzt machst. Ja.
Es läuft ja Diskussion. 3 Kantone haben sich im Moment darüber geäussert, im Zusammenhang mit Steuererleichterungen für Unternehmen, und zwar massive Steuererleichterungen für Unternehmen. Wenn Sie die heutige Entwicklung sehen, ist das für Sie eher ein Grund, um zu sagen, man sollte umdenken und Steuererleichterungen anbieten oder eher das Gegenteil?
Ja, eher das Gegenteil. Es ist natürlich dank der Globalisierung haben wir weltweit einen globalen Trend von sinkenden Unternehmenssteuern, das ist recht. Aber die Schweiz hat auch keinen Grund zur Panik. Also, zum Vergleich, die USA haben einen Unternehmenssteuersatz von 35%, in der Schweiz ist er irgendwie zwischen 15-20%. Also es ist nicht so, dass die Schweiz da irgendwie wahnsinnig abgeschlagen im Hintertreffen wäre, und die Schweiz hat sehr, sehr gute Voraussetzungen für ein Unternehmen. Also ich finde es irgendwie lächerlich, wenn man mir sagt, Weißrussland hat tiefere Unternehmenssteuer als die Schweiz. Also meinst du, wie viel Unternehmen jetzt da von Zürich auf Minsk ziehen? Das glaube ich nicht, dass das jetzt eine grosse Zahl ist. Ja.
Ich würde gerne gerade bei den Unternehmen bleiben, also das Feld der Banken ein bisschen verlassen. In Ihrem Buch schreiben Sie, nicht nur bei den Banken, auch bei den grossen Multis sei etwas normal. Nämlich, man schaue mehr fürs Unternehmen und für die Aktionäre, aber weniger auf die Mitarbeiter und weniger auf die Kunden. Also, die Mitarbeiter, die haben die Löhne sinken immer mehr und die Kunden zahlen verhältnismässig auch mehr. Sie haben in diesem Zusammenhang das Beispiel von Nestlé genauer angeschaut. Wo halten Nestlé Preise hoch und Löhne tief?
Also wenn man einfach die Entwicklung von Nestlé in den vergangenen 10 Jahren anschaut, dann sieht man, dass zwei Sachen auffallen. Ich meine, die Firma zahlt, muss man sehen, immer noch anständige Löhne. Es ist nicht so, dass sie irgendwie jetzt da unanständige Löhne zahlt. Aber der Anteil von der Lohnkosten am Gesamtgewinn ist immer gesunken und ebenso der Anteil an den Steuern. Also ein Unternehmen wie Nestlé, aber man könnte das jetzt ein bisschen zufällig werden, man könnte wahrscheinlich auch noch Vartis und Roche oder sonst irgendein Multi nehmen, denen ist es in den letzten 10 Jahren gelungen, die Löhne stagnieren zu lassen, teilweise sogar zu drucken in den Staaten und gleichzeitig auch die Steuerbelastung immer oben runterzufahren, während sie gleichzeitig immer größere Gewinne gemacht haben. Ja, das ist eine Folge von der Globalisierung, wo es eigentlich heute jedem Unternehmen sehr einfach macht, morgen schon in einen anderen Schritt zu gehen. Und das spielen sie auch auf. Also, vor einem Jahr hat Novartis gesagt, entweder ihr arbeitet mehr oder wir gehen, oder ihr gönnt euch Steuern ab oder wir gehen. Sie machen heute das sehr offen. Es ist ja nicht einmal mehr irgendwie, dass man so in dunklen Hinterzimmern abmacht, sondern man sagt es ganz offen.
Sie haben gesagt, das hat einen Zusammenhang mit der Globalisierung. Und ich habe da ein Zitat gefunden. Nationale Regierungen werden in goldene Zwangsjacke gesteckt. Also was heisst das? Werden die Staaten austribbelt?
Ja, das kann man im Prinzip so sagen. Der Ausdruck stammt von Thomas Friedman, das ist der Kolumnist der New York Times. Und man meint damit, dass eigentlich heute in der Zeitalter der Globalisierung die nationale Wirtschaftspolitik gar nicht mehr viel Spielraum hat. Das müssen alles gleich machen, damit die Unternehmen nicht gehen, auch mit ihnen bessere Steuern zur Verfügung stellen. Sie wollen weniger Regeln, also Deregulierung. Sie wollen im Prinzip keine Einmischungen mehr. Und eben, sie können heute einfach sagen, entweder machen wir das und wir gehen. Und das ist vor 40 Jahren nicht möglich gewesen. Also dort sind die Unternehmen noch viel nationaler gewesen. Da hat es auch noch Gegengewicht gegeben. Einerseits sei es der Staat oder andererseits natürlich auch die Gewerkschaft, die natürlich durch das auch sehr viel Einfluss verloren. Und diese Balance gibt es heute nicht mehr. Also wir sagen dann auch im Buch, die Globalisierung hat dazu geführt, dass noch das Ökosystem entstanden ist für die Unternehmen, wo sie keine natürliche Feind mehr haben. Und das ist heute ein bisschen so, ja.
Kommt von dort die Haltung, das Geschäft einzig in Dienst vom Profit zu stellen, ohne eigentlich schauen, was Verpflichtungen an eine Gemeinschaft, ob die rum wären?
ich will es nicht so moralisch sagen, wahrscheinlich hätten das die Unternehmen vor 50 Jahren auch gemacht, dort haben sie es einfach noch nicht können. Heute ist einfach dank der Globalisierung haben sie einfach kein Gegengewicht mehr, weil die sind national gewesen und dadurch, dass sie schwächer geworden sind, haben eben, es ist wie eine Tierart, die plötzlich keine natürliche Feind mehr hat, die breitet sich einfach ungehindert aus, das ist klar, ja.
Ich habe vorhin schmunzeln wegen dem moralisch. Also kann man jetzt sagen, soziale Verantwortung ist irgendwo durch ein unternehmerisches Risiko, ist eigentlich gar nicht so relevant?
Doch, ich finde es eigentlich sehr relevant, aber es ist nicht etwas, was ein Unternehmen freiwillig macht. Gut, es gibt einzelne Patrons, die das machen, das würde ich jetzt nicht ausschliessen, das gibt es immer wieder. Aber grundsätzlich ist es so, also die Ökonomie sagt, die Leute reagieren auf Anreize. Und wenn die Anreize sind, dass man das nicht machen muss, macht man es nicht. Das ist die Mehrheit. Es gibt immer Ausnahmen natürlich. Und die ganzen Anreize sind durch die Globalisierung anders geworden. Und das nützt den Unternehmen aus. Das kann man ja sagen, das ist ihren Job. Also im Prinzip müssen wir jetzt schauen, wie man das wieder kann, das Gleichgewicht wieder herbringt. Ja.
Auf das wird jetzt gerade auf die Lösungsmöglichkeiten, die Sie vorschlagen, eingehen. Vorher noch schnell eine Illustration. Die Umverteilung vom Geld von Armen und der Mittelschicht nach oben zu den Superreichen, da haben sie als Beispiel die USA. Das reichste Zehntel der Amerikanerinnen und Amerikaner 93% der Vermögen besitzt. Wie ist denn das in der Schweiz?
Ja, die Schweiz hat im Prinzip auch eine sehr reiche Oberschicht, aber die Schweiz hat auch gleichzeitig, das ist auch erstaunlich, ist nicht so asozial. Also die Schweiz ist einfach ein Zwitter. Es hat zwar einerseits eine sehr reiche Elite, aber die Schweiz hat auch sehr einen gut ausgebauten Sozialstaat, muss man sagen. Und die Schweiz hat auch, das muss man auch fairerweise sagen, der ganze Lohndruck, der beispielsweise in Deutschland in den letzten 10 Jahren passiert ist, also der deutsche Mittelstand verdient heute weniger als vor 10 Jahren, das ist in der Schweiz nicht so passiert. Es gibt ein bisschen eine Gefahr, dass das jetzt auch könnte passieren, aber also Avenir Suisse hat ja den Frühling mal ein Buch veröffentlicht, wo sie sagt, die Schweiz hat die gleiche Steuerbelastung wie Schweden, wenn man es richtig rechnet. Das ist wahrscheinlich übertrieben, aber es ist tatsächlich so, dass die Schweiz viel sozialer ist, als wir in der Regel meinen. Das ist aber auch übrigens wahrscheinlich der Grund, warum es der Schweiz im Moment relativ gut geht. Weil das Erstaunliche an der jetzigen Krise ist ja gerade, dass die Staaten wie Schweden, Norwegen, Dänemark, also das nordische Modell und die Schweiz eigentlich am besten durch die Krise kommen. Also es ist auch, von daher hat die Schweiz in der Wahrnehmung, hat immer das Gefühl, es hat nur Superreiche und denkst, das stimmt so nicht ganz. Es hat eine sehr reiche Oberschicht, aber es hat auch noch relativ einen breiten, starken Mittelstand. Das muss man fairerweise sagen.
Gut, dann schauen wir an, was der Philipp Löpfe vorschlägt zu machen. Ist es eine kleine Revolution oder ist es eine Art, die Schweiz zu kopieren für den Rest der Welt?
Heute finde ich die Unterscheidung von links und rechts nicht mehr so wahnsinnig aussagekräftig, sondern es gibt die wichtige Unterscheidung, ist heute von Leuten, die einerseits das Gefühl haben, das System ist jetzt ein bisschen krank, aber man kann es wieder gesund machen, und Leute haben, die sagen, nein, das System kann so nicht mehr weitergehen. Ich gehöre eigentlich eher ins zweite Lager, weil ich glaube, wenn man sieht, dass die ganzen Umweltprobleme, also Klimaerwärmung, weltweit gesehen die ganze Bevölkerungsfrage, dann die ganze Verschuldungsfrage der Finanzplätze und jetzt, was ich eigentlich in der Wirtschaft das schlimmste Problem mit dieser Anbahn, die Massenarbeitslosigkeit, vor allem von den Jugendlichen, ich glaube nicht, dass man das einfach so wieder wegbringt. Also ich finde es eine Illusion zu meinen, wir haben in 2 Jahren überall in Europa wieder Vollbeschäftigung. Das wird einfach nicht passieren. Sondern ich habe eher das Gefühl, dass wir wieder in eine Zeit zugehen, dass wir einen unglaublichen zu viel Arbeitskräfte haben und dass wir dort etwas machen müssen. Und das kann man nicht mit den konventionellen Mitteln machen und das kann man schon ganz sicher nicht mit dem machen, dass alle von uns anfangen, noch mehr zu arbeiten. Das wäre jetzt ungefähr das Dümmste, was man machen könnte, in meinen Augen. Ja.
Also Sie schlagen eigentlich vor, dass man das Gegenteil macht, dass man weniger arbeitet?
Ich glaube, man braucht eine Neuverteilung von der Arbeit. Und es ist auch eine Illusion zu meinen, dass wenn man wahnsinnig gut ausgebildet ist, dass man das wirklich gescheit ist. Das zeigt jetzt auch die UBS. Ich meine, die IT-Leute, das sind nicht irgendwelche Hilfsarbeiter, die aus irgendwie von Afrika eingeflogen worden sind, sondern das sind hochausgebildete Leute, meistens mit einem Fachabschluss oder sogar einem Hochschulabschluss. Also, und das sind auch nicht irgendwie Leute, die vielleicht studiert haben, wie man immer sagt, sondern das sind Ingenieure, also technische Berufe. Also, man kann heute sagen, man lebt in einer Leute, wo selbst die Leute nicht mehr sicher sind. Weil es einfach, wir haben einerseits, man muss sehen, unsere Wirtschaft wird immer noch produktiver. Also in der Schweiz ungefähr 1,5% im Durchschnitt. Und das bedeutet, dass sich irgendwie die Leistung der Wirtschaft etwa so gegen 30 Jahre verdoppelt. Oder? Und das ist auch passiert. Oder? Und das mit der gleichen Anzahl Leute. Und das irgendwann mal hört das auf. Wir kommen heute an eine Grenze, wo wir nicht mehr können. 40 Stunden. Und die Arbeitszeiten sind ja nicht mehr zurückgegangen. Seit den 80er Jahren gehen die Arbeitszeiten nicht mehr zurück. Das ist früher auch der Fall gewesen. Da, als ich ein Kind war, war es, glaube ich, 48 Stunden pro Woche gewesen. Und da weiss ich, haben die Leute am Samstag noch gearbeitet. Inzwischen haben wir einfach etwa seit 30 Jahren 40 Stunden pro Woche und trotzdem steigen die Produktivität, das geht irgendwann mal nicht mehr auf.
Also wie viel schlagen Sie vor, sollten wir schaffen in Zukunft? 21 Stunden? 25?
Also wir haben mal ein Handgelenk mal Pi ausgerechnet in der Schweiz, haben wir jetzt die bestehende Arbeit auf alle Erwerbstätigen verteilt, kriegt man etwa 25 Stunden. Aber das ist ja so ein bisschen eine Milchbüchlein-Rechnung, wo man natürlich nicht eins zu eins nehmen kann. Aber sicher müssen wir generell dafür sorgen, dass wir andere Arbeitsformen sind. Es muss ja nicht unbedingt eine Begrenzung von der Stunden sein, sondern man kann auch beispielsweise den Lebensabschnitt anders schaffen. Man kann vielleicht, ich meine, das macht ja noch Sinn, wenn junge Eltern vielleicht nicht nur eine Auszeit haben. Und es gibt ja auch Länder, wo das passiert. Also eben gerade in den nordischen Staaten haben die 16 Monate Elternurlaub. Oder? Wir haben, glaube ich, etwa 6 Wochen. Oder 16 Wochen. Nicht? Und dann auch noch die Mutter. Also von daher, das macht ja auch Sinn. Weil es ist ja auch wir haben ja heute nicht das Problem, dass wir zu wenig produzieren. Wir haben eine Überflussgesellschaft. Wir ersticken eigentlich wir wissen nicht, was machen mit all dem Zeug, was wir kaufen. Wir haben ja nicht das Problem, dass wir heute wir sind keine Mangelgesellschaft mehr. Und darum macht das auch Sinn. Die Leute würden wahrscheinlich auch zufriedener sein.
Würde das nicht heissen, dass wir weniger verdienen?
Das kann man sich, ja, es würde vielleicht teilweise auch helfen, dass wir weniger verdienen, aber vielleicht, ich meine, jede Umfrage, wie bekannt ist, sagt, dass die meisten Arbeitnehmer lieber ein bisschen weniger würden verdienen, wenn sie mehr Ferien haben. Also das ist ja durchaus gewollt. Und, weil es ist sicher jemand, der vielleicht 4'000 Franken im Monat hat, ist nicht das gleiche wie jemand, der vielleicht 12'000 Franken verdient und einen Partner hat, der das auch verdient.
Ich hätte gerne sagen, das können sich nicht alle leisten.
Genau, ja, aber es gibt doch in der Schweiz schon relativ viele Leute, die meisten jungen Ehepaare, also wir sind ja heute Doppelverdiener und kommen dann vielleicht gleich mal in einen Bereich, wo sie sagen, ja, wir verdienen lieber ein bisschen weniger und haben dafür ein bisschen mehr Freizeit. Ja.
Sie schlagen vor, dass wir weniger arbeiten, dass die Wirtschaft wieder lokaler wird vom Globalen, dass auch die Banken eher lokaler werden, so ein bisschen wie unsere Kantonalbanken. Ist das realistisch? Oder andersrum gesagt, warum sollen wir da dabei mitmachen und warum sollen auch Multis, die all die Macht haben, da mitmachen?
Ja, Multis werden wahrscheinlich nicht so freiwillig mitmachen, nehme ich an. Aber was ist realistisch? Klar, man kann sagen, das ist alles romantisch und naiv und zu meinen, dass das so passiert. Aber wer ist romantisch und naiv? Jemand, wo man, ich meine, wenn man mal heute die Entwicklung anschaut, glaubt man denn wirklich, dass es realistisch anzunehmen, dass jeder Chinese unseren Lebensstandard hat und dass das die Umwelt quasi verträgt? Ist das realistisch? Oder ist es realistisch, wenn wir jetzt anfangen, noch mehr zu arbeiten, damit wir noch mehr Arbeitslose haben, das Pensionsalter auf 70 aussetzen und damit wir noch mal 50% mehr Jugendarbeitslosigkeit haben? Ist das realistisch? Meint man nicht, dass dann da vielleicht auch ein Problem haben? Ich meine, wir haben heute in Griechenland bürgerkriegsähnliche Zustände. Und in Spanien sind wir nicht mehr so weit davon. Es kann auch bei uns viel schneller passieren, als wir uns das vielleicht jetzt noch vorstellen können. Aber ist es realistisch, im jetzigen Zeitpunkt so weiterzugehen, wie wir die letzten 30 Jahre gemacht haben? Glauben Sie, dass wir, wenn wir das System so weiterlaufen lassen, dass es 2050 noch Bestand hat? Ich kann mir das nicht mehr vorstellen. Die Widersprüche sind einfach zu gross geworden. Wir können gar nicht anders. Es ist nicht eine Frage, können wir oder wollen wir nicht. Wir haben gar keine andere Option. Weil ich meine, zum Beispiel in Europa, der Euro steht kurz vor dem Kollaps. Und was das bedeutet, das weiss letztlich kein Mensch. Aber es ist sicher nichts Gutes. Und wir werden, ich persönlich bin schon der Meinung inzwischen, dass wir in einer Zeit sind, wo wir sehr, sehr wichtige Weichen stellen, die wir machen. Wir leben in einer Wendezeit. Und jedes Buch, das ich lese, sagt das endlich auch. So, ob es Biologie sei, ob es Wirtschaft sei, ob es Gesundheit sei, überall. Und ob es linke, rechte, grüne, gelbe, ich weiss nicht was. Es kommen eigentlich letztlich alle zum gleichen Befund. Also, ich meine, fast alle Bestseller, die sie jetzt gerade in dem Bericht, also in dem bekanntesten ist Ian Morris, Why the West Rules for Now, der kommt genau zu dem Schluss und sagt, ja, also, entweder machen wir grundsätzlich etwas anderes oder sonst schon, das war's. Und das sind nicht linke Romantiker, das sind hochzahlte Professoren in Stanford. Also, ich bin da nicht irgendein ein einsamer Crash-Prophet, der das verkündet, sondern ich bin eigentlich im Mainstream, wie man so schön sagt.
Gedanken zum darüber nachdenken. Besten Dank für das Gespräch, Philipp Löpfe.
Danke.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.